Ja, das Thema meiner Predigt heute ist: Behüte dein Herz. Hast du schon mal in ein Flugzeugcockpit reingeschaut? Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mal in ein Flugzeugcockpit reinschauen durfte. Und der Blick in ein Cockpit erzeugt einen großen Respekt für Menschen, die den Beruf des Piloten ausüben. Allein der Gedanke, was für ein Gewicht und ein Material da durch die Lüfte bewegt wird, und alles wird da vorne koordiniert oder beziehungsweise gelenkt. Es sind unzählige Schalter, Knöpfe und Schieberegler. Jeder einzelne von ihnen ist wichtig. Und als ob die Knöpfe vor einem nicht schon genug sind, gibt es noch über den Kopf Knöpfe und Regler, die auch wichtig sind. Wichtig ist auch das GPS-Radar, damit die Piloten sehen, wo sie sich gerade befinden und ob sie immer noch Kurs auf das Ziel haben. Überlebenswichtig, könnte man auch sagen. Es ist wichtig, dass die Piloten jede Anzeige im Blick behalten, um im Fall der Fälle reagieren zu können. Wenn da eine Anzeige ignoriert wird oder übersehen wird, kann das fatale Folgen haben. Ich hoffe, ich mache hier niemanden Angst, wenn du bald eine Flugreise antreten musst und jetzt durch meine Predigteinleitung Angst bekommen hast, dann komm später, wir können auch zusammen nochmal beten. Ein Cockpit gibt es nicht nur im Flugzeug. Wusstet ihr, dass unser Leben auch ein Cockpit hat? Ein sogenanntes Lebenscockpit? Gemeint ist natürlich die Bibel. In der Bibel finden wir viele Regler, Schalter und Knöpfe und Radardisplays, die uns zeigen, wo wir uns gerade befinden. Wie in einem Flugzeug gibt es auch in der Bibel ein Navigationssystem. Ein Navi, in dem das Ziel bereits vorprogrammiert ist. Das Ziel ist die Ewigkeit im Paradies. Die Koordinaten sind Johannes 3,16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ewige Leben beim Vater im Himmel ist das Ziel. Die Route zu unserem Ziel ist auch schon berechnet und wird uns jederzeit angezeigt, wenn wir in die Bibel schauen. In Johannes 14, Vers 6. Jesus sagte: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und die Route führt also durch Jesus Christus. Und unser Navi zeigt auch an, dass es keine weitere Route gibt. Du bist bereits auf der schnellsten und besten Route, wenn du den Weg über Jesus wählst. Amen.
Amen.
Und so wie es auch auf echten Flugreisen ist, kommt es zu unerwarteten Turbulenzen. In so einem Fall müssen die Piloten den Kurs korrigieren, weil Winde das Flugzeug vom Kurs abbringen können. In unserem Leben ist es nicht anders. Wir haben unser Cockpit, das Ziel ist klar definiert, der Weg dorthin auch, aber wir müssen auch durch unerwartete Lebensstürme. Diese Stürme bringen uns manchmal ab vom Weg. Dann müssen wir schauen, woran es liegt und den Kurs korrigieren. Wir wollen uns heute eine Bibelstelle anschauen, die uns dabei helfen soll, den richtigen Weg zu finden. Und falls du den Weg bereits kennst, wir sind ja heute unter uns, und dich trotzdem verloren fühlst, sollst du heute den Weg zurückfinden. Bevor so ein Flugzeug startet, gibt es Sicherheitshinweise. Dort wird erklärt, wie man sich verhalten soll, wenn das Unerwartete eintritt. Seht diese Predigt heute als eine Art Sicherheitshinweis an. Unseren Sicherheitshinweis finden wir in Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir wissen, dass wir Menschen aus drei Komponenten bestehen: Körper, Seele und Geist. Die äußere Hülle, der Körper, und Inneres, die Seele und der Geist. Unsere Seele bildet ja unseren freien Willen, unsere Gedanken und unsere Gefühle ab. Und der Geist ist der Teil, der über den Gott mit uns kommuniziert. Wir nennen es auch Gewissen, die Stimme, die uns sagt, dass etwas nicht in Ordnung ist, wenn wir etwas Falsches machen. Wenn in der Bibel die Rede vom Herzen ist, dann ist es eine Zusammenfassung unserer Seele und unseres Geistes, also unser Innerstes. Es gibt vier Stellen in der Bibel, die uns das verdeutlichen. In Matthäus lesen wir, wie Jesus zu den Pharisäern sagt: Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Herz gleich Gedanken. Und in Apostelgeschichte sehen wir: Er ermahnte alle, mit festem Herzen beim Herrn zu bleiben. Herz ist auch gleich der Wille. Den Johannes sehen wir: Dann wird euer Herz sich freuen. Herz ist auch gleich Emotionen oder Gefühle. Denn Hebräer sehen wir, zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen. Jesus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Herz ist auch gleich das Gewissen. Gedanken, Willen, Emotionen und Gewissen. Wenn die Bibel also sagt, wir sollen unser Herz bewahren, dann meint es unsere Gedanken. Die Gedanken, mit denen wir denken können, was wir wollen. Es meint dann unseren freien Willen, mit dem wir fähig sind, alles zu tun und zu lassen, was wir wollen. Unsere Emotionen, mit denen wir auf Begebenheiten und Situationen reagieren können, wie wir wollen. Und zu guter Letzt unser Gewissen. Unser Geist, über den Gott mit uns kommuniziert und sagt, wie es eigentlich richtig laufen sollte. Die Stimme, die leider zu oft ignoriert wird. Ich möchte heute das Herz beleuchten. Das bedeutet, wir schauen uns diese vier an: Gedanken, Willen, Emotionen und Gewissen. Ich werde diese vier im Laufe der Predigt erwähnen und einige Gedanken, die Gott mir dazu gegeben hat, weitergeben. Prüft es für euch, prüft, wo ihr steht, prüft, wo es bei euch Handlungsbedarf gibt. Macht euch Notizen, wenn Fragen stehen, dann könnt ihr auch am Ende des Gottesdienstes fragen. Gedanken. Fangen wir mit den Gedanken an. Die Gedanken sind sehr wichtig, denn alles andere, unser Willen und unsere Emotionen, bauen hierauf auf. Gedanken werden zu Handlung. Wir finden in der Bibel eine interessante Bibelstelle zu Gedanken. Markus 7, Vers 21 und 22. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Ich sagte euch ja zu Beginn, wir wurden von Gott erschaffen. Wir bestehen aus Körper, Seele und Geist. Nachdem Gott uns erschaffen hatte, waren wir makellos. Wir waren nach seinem Ebenbild. Wir waren perfekt. Wir haben ja bereits festgestellt, wir haben einen Willen, mit dem wir auch freie Entscheidungen treffen können. Mit diesem Willen haben wir uns leider entschieden, an Gottes Worten zu zweifeln. Das führte die Menschheit in die Sünde. Und durch den Sündenfall des ersten Menschen kam all das Negative, von dem wir gerade gelesen haben, in uns hinein. Deshalb redet man auch davon, dass der Mensch eine sündige Natur hat. Gott hat uns perfekt erschaffen, aber wir haben uns dazu entschieden, an Gott zu zweifeln und unsere eigenen Wege zu gehen. Das Ergebnis ist so viel Sünde und Negatives, das sich wie ein Fluch über so viele Generationen hinweg bis hierher zu dir und mir zieht. Das klingt alles so hoffnungslos, aber es gibt Hoffnung. Es steckt so viel Liebe Gottes in uns selbst, dass wir einen Geist haben, durch den Gott mit uns kommunizieren kann und uns aufzeigen kann, was richtig und falsch ist, ist ein Zeichen seiner Barmherzigkeit. Wir haben das nicht verdient. Ob du bekennender Christ bist oder nicht, jeder von uns besteht aus Körper, Seele und Geist. Und durch den Geist zeigt Jesus, was richtig oder falsch ist. Als Gegenpol zu unserer sündhaften Natur die Kommunikation Gottes durch unseren Geist. Es ist nicht Karma oder Schicksal oder Zufall oder unsere eigenen Gesetze oder moralischen Vorstellungen, die uns sagen, was richtig oder was falsch ist. Es ist Gott, der uns durch unseren Geist zeigt, was richtig und falsch ist. Obwohl der Mensch den sündigen Weg gewählt hat, hat Gott uns eigentlich nie im Stich gelassen. Wir Menschen merken es also, wenn wir etwas Falsches tun. Über unseren Geist kommuniziert Gott mit uns, wenn unsere Seele sich nach etwas sehnt, was nicht dem entspricht, was Gottes Werten entspricht. Und das ist das, was in uns einen Konflikt auslöst, das bekannte schlechte Gewissen. Wenn das früher der Fall war, dann haben die Menschen Opfer dargebracht. Damit war ihre Sünde vergeben. Sie haben Tiere geschlachtet und durch das vergossene Blut hat Gott ihnen ihre Sünde vergeben. Das Problem war aber, diese Art der Vergebung war nicht allumfassend. Es war nur für die Sünde, die gerade begangen wurde. Gott konnte keine richtige Beziehung zu uns Menschen aufbauen. Der Feind konnte immer wieder mit dem Finger auf die Sünde zeigen. Eine tiefe Beziehung zwischen Gott und Mensch war nicht möglich, denn die Heiligkeit Gottes ließ das nicht zu. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Gottes Heiligkeit lehnt all das ab. Mit all dem ist es unmöglich, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und je weiter man sich von Gott entfernt, desto miserabler wird das Leben. Dieser Zustand wurde immer mehr sichtbar. Die Menschen wurden immer schlimmer. Wir wissen heute, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Jesus hat gesiegt über Sünde und Tod und hat uns damit das ewige Leben geschenkt. Amen.
Amen.
Die Lösung war, dass der Vater seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hiermit war unsere Route, die ins Verderben führte, umgeschrieben. Wir hatten ein neues Ziel. Oder wir haben jetzt ein neues Ziel. Der Teufel kann nicht mehr mit dem Finger auf unsere Sünde zeigen. Wir müssen keine Tiere mehr schlachten. Wir müssen keine Schlachtopfer mehr darbringen. Die Nachbarskatzen sind verschont geblieben. Was bedeutet das eigentlich, dass die Sünde besiegt ist? Wenn wir mal die Nachrichten anschauen oder auch mal um uns herum schauen oder auch in uns selbst hineinschauen, merken wir, die Sünde ist noch da. Wir haben immer noch Möglichkeiten zu sündigen und manchmal lassen wir diese Gelegenheit zu sündigen auch nicht aus. Wenn wir davon reden, dass Jesus die Sünde besiegt hat, dann meinen wir, dass er uns trotz der Tatsache, dass der Lohn der Sünde, der ewige Tod in der Hölle bedeutet, einen Weg erschaffen hat, dass wir in das Paradies kommen können. Dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können, trotz allem. Die Sünden der Menschheit sind vergeben, aber wir bleiben von Natur aus Sünder. Das, was sich aber verändert hat, ist, dass uns die Sünde, ohne dass wir es verdient haben, vergeben wurde. Ein für alle Mal. Und weil unser Gott unsere Natur kennt und weiß, in welcher Situation wir uns befinden, fordert er uns zu etwas auf, was uns Menschen leider sehr schwer fällt, obwohl es sehr einfach ist. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Schlachtopfer sind nicht mehr notwendig, weil es wurde das Blut von Jesus vergossen. Dieses Blut hat so eine große Kraft in sich, dass es die Sünden aller Menschen, die jemals gelebt haben und noch leben werden, getilgt hat. Die Rettung muss aber angenommen werden. Wenn du ein Angebot siehst, musst du das Angebot für dich erwerben. Erst dann hast du es für dich gesichert. Genauso ist es mit Jesu Tod am Kreuz. Es ist ein Angebot. Es ist das beste Angebot, was die Menschen bekommen können. Das beste Angebot kommt von Gott. Alle Sünden sind vergeben. Das Einzige, was wir tun müssen, ist erkennen, dass wir Sünder sind und Buße tun und umkehren. Aber genau daran hakt es heutzutage. Früher waren die Menschen anständig genug, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie Fehler gemacht haben. Heutzutage vertuscht man, erzählt neue Lügen, um alte Lügen zu verdecken. Diskreditiert die Kritiker oder diejenigen, die auf die Fehler hinweisen. Große Politiker machen es vor, die kleinen Bürger machen es nach. Und leider gibt es solches Verhalten auch in Kirchen und Gemeinden. Jesus hat es uns durch seinen Tod am Kreuz so einfach gemacht. Aber wir machen es uns schwerer, als es ist. Aktuell leben wir in der Gnadenzeit. Was bedeutet Gnadenzeit? Es ist eine Zeit, die uns Gott einräumt, immer wieder auf den rechten Weg zu kommen. Und nicht nur das, sondern auch so viele wie möglich auf den rechten Weg zu führen. Wir können immer wieder Buße tun und zu ihm zurückkehren. Die Erlösung ist vor unserer Nase, aber wir nehmen es nicht an. Weil es heutzutage an selbstkritischem Hinterfragen des eigenen Handels mangelt. Es fehlt der Wille zur wahren Buße und Umkehr. Es ist bequemer geworden, zu vertuschen und sich zu verstecken, als ehrlich zu sein und der Hölle zu entkommen. Und damit wären wir auch beim Willen. Unser Wille ist das, was wir letztendlich tun. Auch zum Willen gibt es in der Bibel eine interessante Stelle. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Philipper 4, Vers 8. In meiner letzten Predigt hatte ich diesen Vers auch den Filter genannt. Unser Herz zu bewahren hat viel mehr damit zu tun, was wir in uns aufnehmen, als das, was aus unserem Herzen raus soll. Wenn wir unser Herz mit Gutem füllen, dann ist da kein Platz für das Böse. Da, wo das Licht scheint, da gibt es keinen Platz für die Finsternis. Da, wo Wahrhaftes ist, da kann keine Lüge bestehen. Da, wo Vorbildlichkeit ist, da kann keine Verantwortungslosigkeit sein. Da, wo Gerechtigkeit ist, da kann kein Unrecht sein. Da, wo Redlichkeit ist, da kann kein falsches Urteil sein. Da, wo Liebe ist, da kann kein Hass sein. Da, wo das getan wird, was den guten Ruf wahrt, da kann keine Schande über uns kommen. Da, wo man nur Gutes für die Mitmenschen hat, da kann keine Hinterlistigkeit bestehen. Und da, wo Tugend und Lob ist, da kann keine Ehrlosigkeit sein. Und genau hier ist der Konflikt heutzutage. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben all das Gute, um unser Herz zu füllen. Aber wir nehmen es nicht an, weil unser Leben mit der Sünde viel zu bequem ist. Der Gott der Heiligkeit ist in so weite Ferne gerückt, dass wir denken, dieser Gott hat keinen Bezug mehr zu der Realität, zu unserer Realität hier auf dieser Erde. Das gaukelt uns der Feind vor. Und dabei ist Gott uns so nah durch sein Wort. Er gibt uns alles für ein schönes Leben. Aber wir verpassen es, Gottes Gedanken zu unseren Gedanken zu machen. Wir verpassen es, Gottes Willen zu unseren Willen zu machen. Und dass dieser Prozess, wo wir gute Gedanken in uns aufnehmen und den Willen haben, Gutes zu tun, bei vielen Menschen kaputt ist, macht sich immer mehr bemerkbar. Das wird sichtbar in unseren Gefühlen und den sich zeigenden Emotionen. Schalten wir die Nachrichten ein, sehen wir alle diese Emotionen, die aus den Menschen herausbrechen. Morde, Schießereien, Messerstechereien, Amokläufe. Das Anzünden von Obdachlosen in Berlin. Das hinterhältige Treten in den Rücken in Treppenhäusern in Berlin. Und gestern vor 20 Jahren die grausamen Anschläge, die dadurch entstandenen Kriege. Und all die Taten, die darauf aufbauen. Und ganz aktuell das Treiben in Afghanistan. An diesen Emotionen sehen wir, was die Menschen in ihre Gedanken aufnehmen. Es sind die schlechten Dinge, es sind die Kompromisse, es sind die schnellen, unüberlegten Lösungen. Hat Gott uns nicht viel mehr als das gegeben? Hat Gott uns nicht all das gegeben, womit uns all das, was wir erleben, erspart worden wäre? Es gibt in der Bibel zwei Geschichten, die uns aufzeigen, was gute Emotionen bzw. schlechte Emotionen bewirken können. Und in beiden Fällen sehen wir, dass diese Personen ihr Herz zuvor mit entsprechend guten oder mit schlechten Dingen gefüllt haben. Da ist zum einen der erste Mord, der auf dieser Welt stattfand. Kain erschlägt seinen Bruder aus Neid und Eifersucht. Kain hatte als Bauer sicherlich hart gearbeitet auf dem Feld, genauso hart wie Abel als Hirte es getan hat. Trotzdem nahm Gott immer nur das Opfer seines Bruders Abels an. Der Grund hierfür war, dass Gott auch auf das Herz schaute. Es ging nicht darum, Gott etwas zu geben, was äußerlich gut war. Es musste von Herzen kommen. Kain hat das nicht verstanden. Zu Beginn war es sicherlich Neid. Nach einiger Zeit wurde es Eifersucht. Irgendwann wurden diese Gedanken zu einem Plan und damit auch zu einem Willen. Der Entschluss, Abel zu töten. Der Entschluss, den eigenen Bruder zu töten. Voller Emotionen nahm Kain diesen Stein und schlug damit auf Abel ein. Es war der erste Mord, der sich auf dieser Welt abgespielt hat. Und auf der anderen Seite sehen wir Josef. Die eigenen Brüder schikanieren ihn sein ganzes Leben. Dann kommt es zu dem grausamsten Tag seines Lebens. Sie werfen ihn zuerst in eine Grube und dann verkaufen sie ihn an ägyptische Händler und dem Vater erzählen sie, dass Josef tot sei. Er verbringt seine Jugend alleine und in Einsamkeit in einer neuen, fremden Stadt, in der es so viele Gelegenheiten gibt, zu sündigen. Aber Josef bleibt Gott treu. Er lässt in all den Jahren in der Fremde keine Bitterkeit zu und in seinem Herzen. Er lässt in all den Jahren, in denen er in der Fremde zu einem Mann wird, keine Gedanken der Rache zu in seinem Herzen. Ganz im Gegenteil, sein Herz ist voll von Gott und seinen Weisungen. Er bleibt sich selbst treu und vor allem, er bleibt Gott treu. Diese Treue wird belohnt und er wird zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten nach dem Pharao. Und irgendwann kommt der Tag, an dem seine Brüder vor ihm stehen. Die Brüder, die ihn loswerden wollten und ihm die schlimmste Zeit seines Lebens bereitet haben, stehen vor ihm. Die Brüder, die ihn von seinem geliebten Vater getrennt haben. Nach so vielen Jahren stehen sie vor ihm und nicht nur das, sie sind diesmal auf seine Hilfe angewiesen, auf die Hilfe von Josef. Und wir sehen, was passiert, wenn das Herz mit Gott und seinen Werten gefüllt ist. Da passiert kein Brudermord. Da war kein Platz für Rache. Da war kein Platz für Hass. Da war kein Plan oder der Wille in ihm, seine Brüder jetzt bloßzustellen, obwohl er alle Macht dazu hatte. Er war nicht mehr der kleine Junge. Er war zu jemandem geworden und er hatte Autorität. Er hat diese Autorität aber nicht ausgenutzt, um etwas Negatives zu tun. Stattdessen weint Josef und umarmt seine Brüder. Sie kommen wieder zueinander. Wir sehen auf der einen Seite Kain, der seinen Bruder erschlägt, und auf der anderen Seite Josef, der seinen Brüdern vergibt. Einer füllt seine Gedanken mit Negativen. Es entsteht ein negativer Wille und das Ergebnis ist Brudermord. Der andere behütet sein Herz. Es entsteht eine positive Einstellung zum Leben. Das Ergebnis ist hier völlige Vergebung und ein Neubeginn kaputter Beziehung. Negatives verliert seine Kraft, wenn Jesus Raum in unserem Herzen einnimmt. Lügen verlieren ihre Kraft, wenn die Wahrheit Raum einnimmt. Gottes Wort ist Wahrheit. Wenn du dich mit der Geschichte von Kain und Abel auseinandersetzt, siehst du, welche Rolle unser Geist in der ganzen Sache spielt. Bevor Kain Abel tötet, sucht Gott Kain auf. Gott sah die schlechten Gedanken von Kain. Gott sah, dass es kurz davor stand, dass diese Gedanken zu einem Willen wurden. Gott wusste, dass sich dieser Wille bald in einer tödlichen Emotion entladen wird. Und Gott sagt dann Folgendes zu Kain: Warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jeden offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor der Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Was Gott dir zu Kain sagt, das passiert auch heute noch genauso. Ich hatte euch gesagt, Gott kommuniziert mit uns über unseren Geist. Wir schenken dieser Stimme leider keine Beachtung mehr. Deshalb kommt es zu all den Gewaltausbrüchen, deshalb kommt es zu all den Kriegen. Deshalb sehen wir so viele kaputte Familien. Deshalb sehen wir viele Menschen, die einsam sind und leiden. Wir hören nicht mehr auf die Stimme, die zu uns sagt: Achte auf das, was du gerade in deinem Sinn hast, es wird dich zu Fall bringen. Wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind, werden wir feststellen, dass Gott uns immer warnt, bevor wir etwas Falsches machen. In meinem Leben ist es zumindest so, ich habe schon sehr oft Gottes Stimme ignoriert, obwohl er mich irgendwie gewarnt hat, aber ich habe es, und im Nachhinein war ich schlauer. Und es ist wichtig, dass wir lernen, diese Stimme vorher zu hören. Gott redet auch heute mit uns. Er redet zu uns über sein Wort. Er sieht unsere Gedanken, er sieht unsere Pläne, er sieht unsere Emotionen. Und er redet zu der Menschheit, so wie er mit Kain geredet hat. Und an einer Stelle in der Bibel wird Jesus sehr deutlich. In Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen: Aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegen: Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Gott warnt uns, so wie er damals Kain gewarnt hat. Er sieht die Wut, er sieht den Hass, er sieht den Neid. Er sieht all das Negative in den Menschen. Er weiß, dass all das zu nichts Gutem führen wird. Und es ist vielleicht schon lange her, dass einige sein Angesicht gesucht haben. Es ist schon lange her, dass manche Menschen in der Bibel gelesen haben. Es ist schon lange her, dass manche Menschen gebetet haben. Warum ist das so? Weil uns das Negative davon abhält. Das war auch damals kein Problem. Er hat gedient, er hat Opfer dargebracht, er hat seine Pflichten getan. Aber der Neid und sein Stolz in ihm haben alles kaputt gemacht. So wie Gott damals Kain vor den Konsequenzen gewarnt hat, so tut es Gott auch heute bei uns. Ich habe euch nie gekannt, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Ich möchte diesen Satz niemals hören, wenn ich vor Jesus mal stehe. Dieser Satz würde mir mein Herz zerreißen. Niemand aus dieser Gemeinde sollte diesen Satz hören müssen. Niemand auf dieser Welt sollte diesen Satz jemals hören müssen. Aber wenn ich schaue, wie außerhalb der Kirchen und auch innerhalb der Kirche Menschen mit anderen Menschen umgehen, werden viele diesen Satz hören. Die Menschen sind selbstsüchtig und arrogant geworden. Und die Schwächsten der Schwachen leiden runter. Alles wird verharmlost. Es ist alles nicht so schlimm. Und die gefährlichste Annahme, wir haben doch noch so viel Zeit. Liebe Gemeinde, die Zeit ist knapp. Und wenn ich sage, die Zeit ist knapp, dann beziehe ich mich nicht nur auf den Tag der Entrückung und all das, was dann kommt, diesen Zeitpunkt, den nur der Vater kennt. Ich beziehe mich nicht nur darauf, auch wenn viele Zeichen, die wir jetzt in der Bibel sehen, bereits jetzt zutreffen. All die Naturkatastrophen, all die Erdbeben, die immer mehr Todesopfer fördern, all die Kriege und die Konflikte, ein Volk, das sich gegen das andere auflehnt, all die Stürme, all die Zeichen am Himmel, all der Fortschritt der Menschen. Ich beziehe mich eher auf uns und unsere Lebenszeit. Die Zeit ist knapp, weil unser Leben beschränkt ist. Die Entscheidung für Jesus und seine Gebote kann nur zu Lebzeiten getroffen werden. Wenn wir tot sind, dann kann diese Entscheidung nicht mehr getroffen werden. Wer hat dir ermöglicht, dass du den heutigen Tag erleben darfst? Hätte dir gestern Abend irgendjemand die Garantie geben können, dass du heute früh deine Augen aufmachst? Könnte irgendjemand mir die Garantie geben, dass ich den morgigen Tag erleben werde? Niemand außer Gott. Der Tod ist real und die Tatsache, dass unser Leben auf dieser Erde einen Endpunkt hat, ist real. Und die Tatsache, dass nach unserem Tod eine Umkehr nicht mehr möglich ist, so wie es Gott von uns fordert, ist real. Es ist nicht leicht heutzutage auf dieser Welt. Der Zeitgeist ist geprägt durch einen Geist der Verharmlosung und einen Geist der Relativierung. Und wenn man sich in dieser Gesellschaft offen dagegen stellt, dann wird man sehr stark angegriffen. Die ersten Pastoren, sogar in Deutschland, haben schon Bekanntschaft damit gemacht. Toleranz ist zu einer Einbahnstraße geworden. Jesus sagt, irgendwann kommt der Tag, an dem er knallhart sagen wird, ich kenne euch nicht. Menschen werden zu Jesus gehen und sagen, Herr, Herr, wir haben uns doch für das christliche Abendland eingesetzt. Wir haben uns doch dafür eingesetzt, dass hier keine Übervölkerung stattfindet. Und haben uns immer gegen diese Flüchtlinge aus muslimischen Ländern eingesetzt. Wir haben gegen sie gekämpft. Wir haben doch dein Reich verteidigt. Jesus wird sie fragen, wie viele von den Muslimen habt ihr für mein Reich gewonnen? Wie vielen von ihnen hast du geholfen, als sie deine Hilfe am dringendsten nötig hatten? Statt Liebe zu sehen, wie ich es gesagt habe, habt ihr Hass gesät und Zwietracht und Spaltung in der Gesellschaft verursacht. Ich kenne euch nicht, geht mir aus den Augen. Gleichgeschlechtliche Paare werden zu Jesus kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben doch aus Liebe geheiratet. Liebt einander, das ist doch dein größtes Gebot, einander zu lieben und jeden zu lieben. Unsere Ehe wurde sogar in einer Kirche durch einen Geistlichen gesegnet. Jesus wird ihnen antworten, wusstet ihr nicht, dass ich gleichgeschlechtliche Beziehungen verabscheue? Ihr habt mein Konzept für die Ehe durch euer fleischliches Verlangen ersetzt und meine Worte ignoriert. Nicht nur das, wenn sich jemand getraut hat, etwas dagegen zu sagen, dann habt ihr diese Person gebrandmarkt als intolerante, nicht moderne Menschen. Ihr habt sie verurteilt. Den Segen des Pfarrers hattet ihr vielleicht, aber ihr hattet nie meinen Segen. Denn solche Pfarrer oder Pastoren dienen nicht mir, sie dienen dem Teufel. Ich kenne euch nicht, geht mir aus den Augen. Da werden so viele Menschen kommen und ihre Taten rechtfertigen, weil sie es ja im Namen von Jesus getan hatten. Sogenannte Propheten werden an dem Tag zu Jesus kommen. Herr, Herr, ich habe doch immer in deinem Namen prophetische Worte ausgesprochen, damit Menschen sich verändern. Jesus wird sagen, ich weiß nicht, wessen Worte ihr da prophezeit habt, aber meine waren es nicht. Vielmehr habt ihr Menschen manipuliert und sie abhängig gemacht. Ich kenne euch nicht, geht mir aus den Augen. Und genauso werden Menschen kommen und sagen, Herr, Herr, wir sind diesem Mann Gottes gefolgt oder jenem Mann Gottes. Ich habe doch diesen Pastor immer verteidigt, egal was war. Ich habe doch alles immer so gemacht, wie er es gesagt hat. Ich war ihm doch immer loyal. Jesus wird fragen, habt ihr jemals die Lehre, die ihr bekommen habt, mit meinem Wort verglichen? Habt ihr die prophetischen Worte jemals im Gebet überprüft? Hättet ihr es getan, hättet ihr gewusst, dass sie Irrlehrer sind und euch in die Irre führen? Aber war es nicht so, dass sie euch genau das gesagt hatten, was ihr hören wolltet? War es nicht so, dass was ihr dort gehört habt, eure sündige Lebensweise gerechtfertigt habt? Ich kenne euch nicht, geht mir aus den Augen. Dieses Bild, was uns hier Jesus aufzeigt, ist schockierend und erschreckend. Und ich habe noch nicht mal alle möglichen Szenarien genannt. Und ich als Prediger bin erleichtert, dass das noch ein Bild der Zukunft ist und nicht das Bild der Gegenwart. Stattdessen kann ich euch eine andere Botschaft überbringen. Die Botschaft, die für die Gegenwart so wichtig ist. Ich überbringe euch die Botschaft, die all das verhindern kann. Wir leben in der Gnadenzeit. Wir schauen nicht auf einen Jesus, der uns sagt, ich kenne euch nicht. Wir schauen auf einen Jesus, der sagt, ich kenne dich. Wir schauen auf einen Jesus, der sagt, ich kenne dich bei deinem Namen. Ich kenne deine Gedanken. Ich weiß alles, was dich so beschäftigt und trotzdem habe ich dir all deine Sünden vergeben. Wir schauen auf einen Jesus, der sagt, damals am Kreuz kannte ich bereits all deine Sünden. Ich kannte deine Fehler. Ich kannte deine Unsicherheiten. Ich kannte deine Zweifel. Ich kannte deine Illoyalität. Trotzdem habe ich mich hingegeben. Wir schauen auf einen Jesus, der uns sagt, ich weiß, es ist nicht leicht, auf den rechten Pfad zu bleiben. Wir schauen auf einen Jesus, der uns sagt, ich kenne auch jetzt all deine Sünden und ich bin bereit, dir alles zu vergeben und zu vergessen, wenn du Buße tust. Ich möchte diesen Weg gemeinsam mit dir gehen. Ich möchte jeden Tag meine Werte und Vorstellungen offenbaren. Ich möchte eine Beziehung zu dir. Was ich für dich habe, ist so viel mehr und so viel besser als das, was die Welt zu bieten hat. Du bist mein geliebtes Kind. Nutze die Gnadenzeit. Tauscht die vergänglichen Schätze, die euch diese Welt bietet, gegen den größten Schatz aus, Jesus Christus. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Lukas 12, 34. Und wenn euer Herz bei Jesus ist, kann und wird alles gut werden. Amen. Der beste Weg, sein Herz zu bewahren, ist es, Jesus zu schenken. Und dort, wo der Heilige Geist jetzt dir vielleicht aufzeigt, woran du noch arbeiten musst, bring es vor Gott. Tu Buße und kehre um. Nimm die Zeit für diesen Prozess. Das geht nicht so einfach auf die Schnelle. Nimm dir Zeit dafür, geh in dich, prüfe es, beschäftige dich damit die Woche. Erkennen, bekennen und umkehren. Mehr verlangt Jesus nicht. Und wenn du diese Schritte vom ganzen Herzen tust, dann vergibt dir dein Gott. Und er vergibt allen Menschen, denen du begegnest, wenn du ihnen auch diese Botschaft überbringst. Lass uns das zum Lebensstil machen. Ich möchte gerne für euch beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du immer wieder zu uns sprichst, Herr. Und nicht nur das, dass du uns auch manchmal liebend ermahnst, Herr. Herr, wir möchten diese Zeit so gut wie möglich nutzen, Herr. Nicht nur für uns, sondern auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, in deine Gnade zu kommen, Vater, dass sie den Weg zu dir finden, Vater. Vater, es gibt so viele Menschen, die brauchen dich zurzeit, Herr. Die Gesellschaft braucht dich, Vater. Das erkennen wir anhand all den Dingen, die wir so sehen. Mach uns zu einem Segen, Vater. Lass uns diese Botschaft verstehen und lass uns für uns erstmal sichern und gib uns die Kraft, das auch anderen weiterzugeben, Vater. Dass sie es auch für sich sichern können, Herr. Dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden können, Vater. Vater, ich bitte dich auch jetzt, wenn wir uns jetzt in der Woche mit dieser Botschaft beschäftigen, Vater, dass du bei uns bist, Herr. Dass du uns die Kraft gibst, die Dinge anzupacken, die anzupacken sind. Und dass du uns auch den Mut gibst, Herr, Dinge klar auszusprechen, die raus müssen, Vater. Vater, ich weiß, dass du bei jedem Einzelnen bist, Herr, und dass du jeden Einzelnen dabei begleiten wirst, Herr, in diesem Prozess. Vater, ich danke dir vom ganzen Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen.